Das ist unser gemeinsamer Wunsch, das haben wir dir gerade zugesungen und das ist unser Herz, dass wir gerne tief reingezogen werden in das hinein, wie du bist und wer du bist. Wir möchten tief verankert sein in deiner Liebe, die für uns kämpft und die vergibt und die den Sieg festhält. Vielen Dank, du bist König, du bist der Herr und wir möchten so gerne ausgerichtet sein auf dich. Wir möchten dich wahrnehmen, dich sehen und dich erkennen und deswegen gib uns dafür jetzt ein offenes Herz und einen offenen Verstand. Du bist da und wir lieben dich dafür, dass du einfach so treu immer mitgehst und jetzt wartest auf uns und eine Begegnung schenken willst mit uns. Vielen Dank, wir lieben dich dafür. Amen. So, wir gehen in unsere zweite Session hinein. Heute Morgen so ein bisschen mehr der Überblick und jetzt so unterschiedliche Aspekte an jedem einzelnen Abend. So, was macht Kirche besonders? Warum brauche ich es so sehr? Warum brauchen wir, warum braucht die Welt Kirche? Und meine erste Frage ist, wieso wird denn eigentlich in christlichen Gemeinden und Kirchen weltweit, da wird gesungen, da ist Musik voll wichtig in Gottesdiensten. Das ist ja nicht selbstverständlich, also es gibt's ja sonst nicht so. Also im muslimischen Gottesdienst kommt ohne Musik aus, Hinduismus kommt ohne Musik aus in den Opferritualen, die so machen in ihren Gottesdiensten, Buddhismus genauso. Nur im christlichen Glauben ist nicht vorstellbar, dass Menschen zusammenkommen, Gottesdienst feiern und nicht singen. Also Musik ist da wahnsinnig wichtig, immer schon gewesen. In den Klöstern Musik super wichtig gewesen, auch schon. Wir sehen es im Alten Testament, das ist alles voller Lieder. Wo kommt das her? Warum ist das so wichtig? Warum ist Musik ein wichtiger, essentieller Teil auch des Gottesdienstes? War nicht immer so. Also Mose, Abraham, da wird jetzt nicht so richtig viel gesungen. So. Wann beginnt das? Mit wem beginnt das? Genau. Ich habe das schon flüstern gehört, gell? David, ganz klar. David, natürlich. David macht so eine richtige Lobpreisrevolution, bringt er an den Start. David bringt eine richtige Lobpreisrevolution an den Start. Wie kommt es? Woher kommt es? Die Bundeslade haben sie verloren im Krieg. Und als sie die wieder bekommen haben, hat es sie ja zurückgebracht und sie haben getanzt und Musik gemacht und gespielt und völlig ekstatisch ist er ausgelassen, hat er da richtig, richtig getanzt vor der Bundeslade aus lauter Freude. Wir haben die Bundeslade wieder. Wir haben den Ort wieder, wo Gott wohnt. Gott holen wir wieder zurück. Er muss hier bei uns sein. Und das war für ihn ein riesengroßes Fest, dass seine Frau so völlig beschämt und ärgerlich da rausguckt und sagt, was macht er denn jetzt wieder, der David? Aber David ist völlig aus dem Häuschen. Und dann kommt was Entscheidendes. In 2. Samuel ist es beschrieben, 2. Samuel 16 ist es beschrieben, dass er die Bundeslade zurückbringt nach Jerusalem und dann aber abbiegt. Er biegt ab und bringt sie nicht an den ursprünglich dafür vorhergesehenen Ort, die Stiftshütte. Wir hatten noch keinen Tempel, aber eine Stiftshütte und da war die Bundeslade. Und er biegt anders ab und dann heißt es in 2. Samuel 16, er bringt sie in das Zelt hinein, das er jetzt für die Bundeslade vorgesehen hat. Also da passiert irgendwas Neues gerade. Warte mal, was läuft hier gerade? Die Bundeslade an der Stiftshütte, normalerweise der Ort für Opfer, Tieropfer und alles. Da wird dieser Kult gefeiert und David hat einen neuen Ort für sie gebaut, ein neues Zelt, und da bringt er die Bundeslade hinein. Warum? Was ist da neu? Er beginnt eine ganz große Revolution. Davon möchte ich euch kurz vorlesen, was da jetzt passiert. Im Chronikbuch ist das 1. Chronik, wo er diese Bundeslade zurückbringt, 1. Chronik 16, da sagt er, David wählte jetzt, also nachdem er sie in dieses Zelt reingebracht hat, David wählte jetzt einige Leviten aus, die vor der Lade des Herrn dienen sollten, indem sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben, die ganze Zeit. Ihr Leiter war Asaf und ihr Stellvertreter, dann kommen etliche Namen, die da so mit Verantwortung hatten, und dann die Priester Benania und Jahaseel, bliesen sie die ganze Zeit die Trompete vor der Bundeslade des Herrn. Und dann wird beschrieben, was für ein Loblied gesungen wird. Dann wird ein Anbetungslied gesungen, ein großes, langes Anbetungslied. Gott, du bist gnädig, wir ehren dich für immer. Und es endet dann: dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und dann ganz am Schluss das Vers 16: gelobt sei der Herr, der Gott Israels, bis in alle Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ständig und immer und immer und immer und immer weiter. Und das ganze Volk rief Amen, lobt den Herrn. Vers 16. Und genau das meint der tatsächlich ernst. Das meint der ernst. Gelobt sei der Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit, jeden Tag und immer weiter, ohne Ende. Das Lob soll nicht aufhören. Das soll nicht aufhören. Und deswegen organisiert er das alles. Direkt im nächsten Vers heißt es dann: David ordnete also an, dass Asaf und die anderen Leviten ständig vor der Bundeslade des Herrn Dienst tun und die täglichen Aufgaben verrichten sollten. Ständig. Dazu gehörte auch Obed-Edom und 68 weitere Leviten. Also 68 Musiker installiert, die nichts anderes tun sollten, als Tag und Nacht, dauerhaft, die ganze Zeit Anbetung zu machen. Gott anzubeten, Musik zu spielen, zu loben. Dafür hat er alles streng organisiert. Er hat Instrumente gebaut, er hat Lieder geschrieben. Er hat das alles genau organisiert und durchgeplant, braucht gute Strukturen dafür, dass eins klar ist: das Lob Gottes soll nicht enden. Dort, wo Gott wohnt, bei der Bundeslade, muss ständig, ständig, ständig angebetet werden. Und das ist total neu für ihn, für diese Zeit. Immer wieder kommt es in den Psalmen vor, Psalm 50, wird das, Psalm 68 auch, wird das immer wieder beschrieben. Was ist seine Erkenntnis? Was hat David gesehen, wahrgenommen? Im Psalm 50 heißt es: opfert keine Tieropfer, mir gefallen diese Ochsen nicht, stattdessen opfert mir Dank. Opfert mir Dank, denn das ist der Weg, Dank und Lob, dass ich euch zeige, das Heil Gottes. Opfert Dank, Lob, dass ich euch zeige, das Heil Gottes. Eure Seele wird gesund, wenn ihr Dank opfert. Oder im Psalm 68, ich glaube, die Stelle lese ich noch vor. Ich weiß gar nicht, wie viele Bibelstellen ich heute vorlesen will. Ich habe so viele aufgeschrieben, aber ich glaube, ich schaffe nicht, diese alle zu lesen. Psalm 68 sagt er das ähnlich. Psalm 69, Vers 31. Dann will ich Gottes Namen mit einem Lied loben und ihn von ganzem Herzen danken. Das wird dem Herrn besser gefallen als die Opferung eines Ochsens oder eines Stiers mit Hörnern und Hufen. Und dieser Gedanke, der zieht sich durch die Psalmen immer wieder durch, so: Dank, Lob ist besser als irgendwelche Opfergaben. Deswegen biegt er ab. Deswegen biegt er ab und baut ein neues Zelt und sagt: da muss das jetzt hin, die Bundeslade, und da soll jetzt mit 68 Musikern ständig Tag und Nacht die ganze Zeit Anbetung gefeiert werden, Gott geehrt werden, gerühmt werden. Ich will alles dafür tun, dass das Lob Gottes nicht verklingt. Woher kommt dieser Gedanke? Wieso hat er das so auf dem Herzen so? Wieso ist ihm das so wichtig, dass ständig dauernd angebetet wird? Ich hatte eine Vermutung, kann es natürlich nicht beweisen, aber ich biete euch meine Vermutung an. Immer wieder in den Psalmen, Psalm 2, Psalm 9, ganz oft ist das, kennt ihr wahrscheinlich auch die Formulierung, wo David ins Haus des Herrn, in den Tempel geht und Gottes Herrlichkeit sieht und wahrnimmt. Und das ist deswegen erstaunlich. Er redet immer vom Tempel und wie er es genießt und besser als woanders. Ich möchte einfach nur da sein im Tempel Gottes. Ich liebe es, dort zu sein. Das ist mein Ort. Und er lebt es unfassbar und redet die ganze Zeit davon, dass man sich fragen muss: warte mal, was meint denn der eigentlich damit? Weil den Tempel gab es doch noch gar nicht. Es gab ja überhaupt noch gar keinen Tempel. Und David redet die ganze Zeit davon, dass er es liebt, dort zu sein. Und da, bei Davids Zeiten gab es noch keinen Tempel, nur sein Sohn hat dann den Tempel gebaut. Also was meint er damit? Und offensichtlich meint er etwas, was jetzt nicht rein physisch ist, sondern er meint dort, wo Gott wohnt, die Gegenwart Gottes. Und ich frage mich, hat er da Orte, innerliche Orte besucht, die etwas sichtbar gemacht haben von dem Thronsaal Gottes? So wie es andere erlebt haben, die so: der Jesaja, der da im Thronsaal Gottes war. Hat David es ähnlich erlebt, wenn er davon redet, ich liebe nichts lieber, als genau dort zu sein, wo du wohnst. Da, wo ständig dauernd angebetet wird. Hat er das erlebt, was dort geschieht, dort, wo Gott wohnt? Wir wissen das, wie das da aussieht, einigermaßen gut durch die Offenbarung, wo beschrieben ist, wie sieht's denn da aus im Thronsaal Gottes? Offenbarung 4 und 5 wird das ganz, ganz plastisch und ganz, ganz stark beschrieben. Ich mache da auch nur ganz kurz zwei Verse, Offenbarung 4. Jedes dieser lebendigen Wesen, also diese lebendigen Wesen, die um den Thron Gottes herum sind und ihn anbeten, jedes dieser lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Und jetzt, passt auf, Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war und der ist und der kommen wird. Ist das, dass David, wenn er vom Tempel redet, genau davon redet, dass er das gesehen hat? Was da Tag und Nacht, Stunde für Stunde, jeden Tag, jede Nacht nicht aufhört, dass da die Wesen sind, die Gott anbeten, heilig, 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 und die einfach nie aufhören, ihn anzubeten, nie. Im nächsten Kapitel, im Vers Kapitel 5 heißt es da, und sie singen ein neues Lied mit folgenden Worten, du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und die Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott erkauft, Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und dann wird da gesungen, würdig das Lamm, das geschlachtet ist. Und es wird die ganze Zeit, was gemacht? Gesungen. Vielleicht eine schlechte Nachricht für den einen oder anderen, für euch. So, boah, echt jetzt mal. Weiß ich gar nicht so, ob ich das so geil finde. So, aber ich kann euch versprechen, ey, der Himmel findet den richtigen Ton für dich. So. Auch. Es wird die ganze Zeit, das ist das Ziel von allem, auf das alles hinläuft, dass angebetet werden muss. Und David, glaube ich, das ist meine These, hat es durch diese Erfahrung, wenn er vom Tempel redet, den es noch nicht gab, sondern eine innerliche Erfahrung, in der Nähe Gottes zu wohnen, dort zu sein, war er wie geplättet davon zu sehen, alles ist auf Gott ausgerichtet, alle sehen auf ihn und sie ehren ihn und sie rühmen ihn die ganze Zeit. Alle Ehre ihm, heilig, heilig, heilig der Herr. Alles dreht sich um ihn und es wird ihm gesungen die ganze Zeit. Und weil er das sieht, sagt er, hey, wenn Gott jetzt da wohnt, bei uns, unter uns, wenn er sich auch hier manifestiert bei der Bundeslade, dann muss doch da ständig gesungen werden, ist doch klar. Ich muss es organisieren. 68 Leute organisieren, die nichts anderes, das ist ihr Job, nichts anderes zu tun, als nur ständig, die ganze Zeit anzubeten. Weil er es würdig ist, wir dürfen nicht das Lob verklingen lassen. Das ist so seine Herzenshaltung. Ob da jemand zuhört, ist ihm egal. Ob die sich jetzt gerade dankbar und fühlen und sagen, oh, ich fühle mich jetzt gerade voll nach Anbetung, ist ihnen egal. Und es ist nicht irgendwie als Zwischenspiel hin zu einer Predigt. Nein, das ist das Hauptding. Es muss angebetet werden die ganze Zeit. Ob das jemand hört oder ob man sich danach fühlt oder nicht, ist ganz egal. Wichtig ist, dass Gott Ehre kriegt. Auch durch unseren Gesang. Denn er hat es so auf dem Herzen, 4. Buch Mose, was das große Ziel von allem ist. Das große Ziel von allem, dass die ganze Erde voll wird von der Herrlichkeit Gottes. Alles soll voll werden. Alles soll voll werden von der Herrlichkeit Gottes. Es muss angebetet werden. Und das ist auch Gottesdienst. Das ist das genau das Ding. Und deswegen ist nur im christlichen Glauben auch Musik so ein großes Thema. Wir wollen anbeten. Natürlich nicht durch Lieder nur, sondern durch Haltung, durch unser Sein, durch unser Hinhören, durch Wissbegier, durch Offenheit für ihn. Aber auch, ganz speziell auch, natürlich durch unsere Lieder, die uns öffnen für ihn. Wo wir ausgerichtet werden auf ihn. Genauso ist der Gottesdienst auch zentriert. Auch schon vom Alten Testament her, wenn alles beschrieben wird, wie Gottesdienst zu sein hat. Wenn im Gesetz alles genau beschrieben wird, wenn man die ganzen Gottesdienstvorgaben liest und sie zusammenreiht, dann ist es mehr umfanglich, vom Umfang her mehr als die Beschreibung im Neuen Testament über das Leben von Jesus. Also da ist ganz viel Leidenschaft, Energie drin, ganz viel so diese Haltung von Gott. Ich wünsche mir, dass alles so perfekt mir entspricht, dass ihr mich würdig anbetet, dann ist geklärt, was von Salböl, welcher Stoff und welche Farben, wie genau zu sein haben. Da ist alles bis ins Detail geklärt, hier das Erz, hier das Gold und Silber und wie alles zu sein hat und wie man die Tiere wann, wie genau schlachtet. Alles ist genau bis ins kleinste Detail geklärt, nur mit der Frage dahinter, ist es würdig genug für diesen heiligen Gott? Und deswegen geben wir unser Bestes. Gott muss angebetet werden. Das ist das Ziel des Gottesdienstes. Wenn wir heute Gottesdienst feiern, glaube ich, dass da manchmal das irgendwie auf den Kopf gestellt ist, oder? Da ist nicht mehr so die Frage, hey, alles dreht sich darum, dass Gott zu Ehren kommt. Wir feiern Gottesdienst, wir ehren ihn. Sondern dann geht man schon gerne mal raus aus dem Gottesdienst und naja, wie war es jetzt heute? Bisschen schräg gesungen, oder die Band? Oder die Predigt, weiß auch noch, ein bisschen lang heute wieder. Ich glaube, der weiß auch nicht, vielleicht auch nicht so gut vorbereitet oder so. Dann geht man so raus und guckt, oh ja, doch heute hat es mir echt gefallen. So. Und wie ein Theatergänger geht man raus und beurteilt, wie das jetzt so war im Gottesdienst. What? Das ist doch nicht, das ist nicht Gottesdienst, das ist nicht Gemeinde. Wenn wir das Bild vom Theater nehmen, dann müssen wir es so erzählen, dass wenn hier vorne welche sind, wie Musiker, Pastor, Moderator, irgendwelche Leute, die Verantwortung nehmen, dann sind das nicht die Akteure, die von denen, die da zu Besuch kommen, beurteilt werden und dann gibt es am Ende Wertschätzung im Sinne, ja, hat er gut gemacht oder ein bisschen Kopfschütteln, wie Theatergäste, die hier sitzen. Das ist doch nicht Gottesdienst, sondern umgekehrt wäre es so. Dass wenn wir eine Rolle haben, dann sind wir wie Souffleure, wenn man das Theaterbild nimmt, Souffleure, die einflüstern denen, die auf der Bühne stehen, nämlich ihr alle, dass wir miteinander mit einer Stimme Gott ehren. Und dass er, Gott, der Zuschauer, zu seiner Ehre kommt. Dann geht es gar nicht mehr um die Frage, ja, hat das jetzt mir heute was gebracht oder nicht? Das spielt doch gar keine Rolle. Spielt nicht die allererste Rolle. Wenn wir zusammenkommen, dann geht's nicht in erster Linie darum, dass wir Freundschaften knüpfen. Dann geht's nicht in erster Linie darum, dass wir auferbaut werden und einen guten Gedanken für die kommende Woche haben. Dass wir innerlich gestärkt werden. Alles nice. Alles schön. Aber es geht nicht in erster Linie darum. In erster Linie da geht's darum, dass wir das Leben, was das große Ziel von allem ist, nämlich dass Gott Ehre bekommt und alles voll wird von der Herrlichkeit Gottes. Und wir tun das, indem wir liebevoll miteinander umgehen, indem wir aufeinander achten, indem wir hinhören, offen sind für ihn, indem wir miteinander singen, ihm zur Ehre, ob uns danach ist oder nicht und ob das uns jetzt gerade sich gut anfühlt oder nicht, spielt keine Rolle. Gott ist hier und er soll zu Ehren kommen. Gottesdienst, da geht's um ihn. Ist das irgendwie, ich frage mich mal, wenn Gott auch so drauf drängt, alles, man könnte so deine ganze Existenz, auch die ganzen Bibelstellen da drin, ganze Existenz könnte man so durchbuchstabieren. Du bist geschaffen zur Anbetung, du bist erlöst zur Anbetung. Alles zielt auf Anbetung ab. Er kommt wieder, damit du ihn anbetest. Alles um seines Namens willen. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel durch. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Und dann könnte man ja fragen, boah, das ist aber auch schon ein ganz schön egoistischer Gott. Wenn er so drauf aus ist, dass er zu Ehren kommt, wenn er so drauf aus ist, dass alles sich auf ihn ausrichtet und so. Und dann kann ich so einen inneren Konflikt in mir wahrnehmen, dass ich sage, ja, das ist jetzt meine, das weiß ich, das steht ihm zu und eigentlich müsste ich voll zu seiner Ehre leben und alles auf ihn ausgerichtet sein, in meinem ganzen Leben, aber auch in unserem Gottesdienst geschehen. Müsste jetzt alles auf ihn ausgerichtet sein. Ja, aber ich habe halt auch so ein starkes Bedürfnis nach Zufriedenheit, nach Ankommen, nach Glück. Ich möchte auch irgendwie das Leben hier leben und genießen. Da ist eine ganz große Stimme in mir, die sagt, hey, ich will hier vorkommen, ich will Heimat finden, ich will Glück haben. Und das ist doch so ein innerer Kampf. Und für mich war es, was dann so ein Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, nein, das ist ja ein und dasselbe. Das ist genau ein und dasselbe. Wir ehren Gott dann am meisten, wenn wir uns am meisten an ihm freuen. Und wenn wir uns am meisten an ihm freuen, finden wir zur Mitte unseres Lebens und finden wir Heilung für unsere Seele. Wenn wir voll ausgerichtet sind auf ihn. Wenn wir nur noch ihn wahrnehmen, ihn sehen, da kommen wir dahin. Wir sind geschaffen von ihm und deswegen sind wir ausgerichtet auf ihn. Deswegen sind wir geschaffen zur Anbetung und deswegen wird unsere Seele, wie es Augustinus sagt, unruhig sein, bis es Ruhe findet in ihm, in der totalen Ausrichtung auf ihn. Das heißt, das, was ich mir wünsche, dass ich Heimat finde, dass ich Glück erlebe, dass ich Zufriedenheit erlebe und das, was Gott von mir erwartet und was alles hinzieht, nämlich die Anbetung Gottes, ist ein und dasselbe. In der Ausrichtung auf ihn finde ich mein Heil. Wie sagt, ich habe es vorher zitiert in David, opfert Lob, opfert Dank, denn das ist der Weg, dass ich dir zeige, das Heil Gottes. Du findest Heilung, du findest deine Mitte in der totalen Ausrichtung auf ihn. Deswegen, heute geht es um das Thema, Gemeinde macht den Unterschied. Für mich, warum? Weil in der Gemeinde etwas total anders ist wie in dieser Welt. Da kommt plötzlich die Ewigkeit hinein in mein Leben. Und genau daraufhin bin ich ausgerichtet. Und das finde ich nirgends sonst. Meine Seele kommt genau hier zur Ruhe, wo es total und radikal alles zentriert ist auf ihn. Wo wir miteinander ihn anschauen, miteinander mit einer Stimme ihn loben, miteinander uns gegenseitig bestärken darin, ausgerichtet zu sein auf ihn. Es muss angebetet werden. Es muss angebetet werden. Da geht es jetzt nicht um, da können wir streiten über, welches Instrument mag ich lieber und wie ist meine perfekte Lautstärke und so. Oder mache ich das lieber mit so einer Musik oder wie auch immer. Das ist überhaupt gar kein, also wie das geschehen kann, darüber können wir streiten. Aber das angebetet wird, kannst nicht sagen, Anbetung ist jetzt nicht so mein Ding. Doch, das ist dein Ding. Spätestens bei ihm wirst du es mal sehen, dass du nichts anderes machst als ihn anbeten. Das ist total dein Ding. Voll. Die Frage ist, wie, aber dass Anbetung dein Ding ist und deine Hauptaufgabe deines Lebens, das ist klar. Und deswegen singen wir jetzt ein Lied und danach mache ich noch ein Beispiel. Ich komme danach mit einem zweiten Teil noch. Aber jetzt wollen wir uns kurz miteinander nochmal ausrichten auf ihn.
deine Stimme singt frei. Halleluja, unser König triumphiert. Wir wollen den König sehen, für unser Land mit deiner Herrlichkeit, deiner Herrlichkeit. Die ganze Schöpfung preist den Vater, Sohn und Geist in Ewigkeit, bis in Ewigkeit. Wir wollen den König sehen, für unser Land mit Schöpfung preist, den Vater, Sohn und Geist in Ewigkeit, bis in
Wow, vielen Dank, das hat ja so gut gepasst, dass ich dachte, meine Güte, jetzt hättest du aber nicht so lang predigen müssen, weil da war ja alles drin, genau das, was ich sagen wollte. Schön, wie das, vielen Dank für euch. Wahnsinn. Ich möchte trotzdem noch ein Beispiel klingt ein bisschen kürzer, als es jetzt wird, aber ein Beispiel für ein noch so ein Anbetungslied aus der Bibel euch zeigen, von einem jungen Mädchen, von vielleicht 13 Jahre alt oder so. Und das ist die Maria, die gerade schwanger geworden ist. Und das ist so ein wunderschönes Anbetungslied, das Magnificat nennt sich das. Und das möchte ich gerne mit euch angucken noch. Und anhand von dem, was bewirkt das so? So eine schöne Ausrichtung auf Jesus. Was bewirkt das? Ich möchte den Text lesen aus Lukas 1. Lukas 1 ab Vers 46 ist es da. Sagte Maria, sie singt, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Meine Seele erhebe den Herrn, heißt es eigentlich, meine Seele erhebe den Herrn. Deswegen magnificare, das ist Latein und heißt erhebe, mach groß meine Seele den Herrn. Und das ist das erste Wort und deswegen heißt dieses Lied so. Also groß mache meine Seele den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starker Macht, mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er seinen Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seine Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Das ist der Lobpreis, der Lobgesang der Maria. So macht Maria Anbetung. Und ich glaube, da können wir ganz schön viel davon abgucken. Wie geht das so? Ich weiß nicht, was ihr für Lieder auf dem Herzen tragt. Wer mit Maria singt, der entdeckt neue Lieder. Und deswegen brauche ich Gemeinde, um mein Herz mit neuen Liedern zu füllen. Und deswegen auch mit einer neuen Grundhaltung, eine neue Offenheit für Gottes neue Welt. So. Maria singt zuerst vor allem ein Lied der Gnade, dass sie sagt, hey, mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. So eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und alle Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sie singt zuerst mal so ein Lied der Gnade. Muss man sich vorstellen, wo Maria so besucht wurde von dem Engel. Ich vermute, sie hat sich erst mal so rumgeguckt und dachte, warte mal, wen meinst du jetzt wirklich so? Also, kann ja nicht sein, so ein Maria, das ist so ein alltäglicher Name, ein 13-jähriges Mädchen, unbedeutend, da geht's doch gar nicht. Und jetzt soll ich den Retter gebären. What? Was? Und sie entdeckt darin so dieses, du hast mich gesehen, mich angesehen, mich in meinem unbedeutenden Daherkommen, hast du mich gesehen, wahrgenommen? Wahnsinn. Wer je länger, je mehr in der Bibel zu Hause ist und je länger, je mehr in Gemeinde ausgerichtet ist auf Gott, macht genau die gleiche Erfahrung, dass er ein Lied der Gnade für sich singt. Was? Du hast mich gesehen? Und genau das wünsche ich mir euch, das möchte ich gerne von Gott euch heute sagen. Dass ihr die von Gott Angesehenen seid. Dass er euch sieht jetzt mit all dem, wo ihr vielleicht denkt, wie kann ich da nochmal kommen? Wie kann da nochmal eine neue Geschichte entstehen? Wo ich in die Sackgasse geraten bin, wo ich nicht mehr weiter kann. Oder wo ich total unbedeutend einfach bin. Nicht bei ihr, nicht mal mich wirklich wahr. Gott sieht dich. Er sieht dich gnädig an und Ansehen hast du bei ihm. Er sagt, ich will dich groß machen. Ich habe dich nicht übersehen. Wer so zu Hause ist wie Maria und das erlebt, der singt ein Lied, für den wird Gnade grundsätzlich zum größten Lebensthema seines Lebens, glaube ich. Gnade wird zu deinem Lebensthema. Wenn du in der Bibel zu Hause bist und wenn du hier mit mir, mit Maria zusammen so diese Erfahrung machst, ich bin gesehen, er hat sich mir erbarmt, er ist mir gnädig, das macht er alles mit mir, habe ich das verdient? Never ever. Für die, die in der Bibel zu Hause sind und die miteinander sich ausrichten lassen auf ihn, wird automatisch Gnade zum größten Lebensthema ihres Lebens. Ich lebe von Gnade. Und das ist so ein neues Lied. Das ist ein total neues Lied. Weil die Lieder dieser Welt klingen anders. We are the champions, my friend. We will rock you. Wir kriegen es hin. So ein Lied von schneller, weiter, größer, schaut auf mich, ich krieg das hin. Ein Lied von Selbstherrlichkeit oder auch innerliche Zerstörung. Und das tut man dann auch preistragen. Sagt, guck mal, oh, wie schlecht geht's mir. Ich bin am Boden zerstört, ich schaff's nicht. Oder eben, wow, ich hab's geschafft. Das sind die Lieder, die gesungen werden in dieser Welt. Und im Kontext der Gemeinde werden neue Lieder gesungen. Mit Maria ein Lied der Gnade. Ich bin gesehen. Ich bin wahrgenommen vom Mächtigsten überhaupt. Und ich stehe bei ihm im Ansehen, denn er sieht mich an. Und er hat mich emporgehoben. Neue Lieder singen heißt ein Lied der Gnade singen, wie es Maria tut. Ich bin gesehen von ihm. Und das gibt's nur im Kontext von Gemeinde. Nur hier. Das ist einzigartig. Deswegen sage ich, Gemeinde macht den Unterschied für mich. Hier singt man Lieder der Gnade. Und dann schreibt sie dann weiter so, in Vers 54, er hat seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er seinen Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Sie singt ein Lied der Treue, nicht nur der Gnade, sondern der Treue. Gott, du bist treu. Du bist treu zu deinem Volk. Du hast deine Versprechen nicht vergessen. Du gehst weiter mit deinem Volk und du wirst dich ihm zeigen, dem ganzen Volk Israel, wenn du wiederkommst. Ich weiß, du bist treu. Du hast es bewiesen. Und diese Treue, die gilt dem Volk Israel. Und die gilt seiner Gemeinde ganz genauso. Der sagt, ich stehe vor Fragezeichen. Wie soll das gehen, mitarbeitertechnisch, finanziell? Wir haben brutale, große Herausforderungen. Wir wissen nicht, wie wir weiter Gemeinde leben können. Da fehlt es uns an Einfall, an Ideen. Da fehlt es uns an finanziellen Mitteln. Da fehlt es uns an Manpower. Da fehlt es uns irgendwie an alles, das zu leben, was wir uns vorgestellt haben. Wir stehen vor einem großen Fragezeichen. Und dann singen wir das Lied der Maria und merken, hey, du bist doch der Herr. Und du bist treu und du baust deine Gemeinde Die Pforte der Hölle, die werden sie nicht überwinden. Du machst weiter und du ziehst das hier durch mit uns. Und deine Geschichte, die wird weitergeschrieben. Ich möchte Teil davon sein. Wir singen ein Lied der Treue zu seiner Gemeinde und ein Lied der Treue dir gegenüber. Dass er sagt, ich trage dich bis zum Ende. Durch alle Schuld und alle Verzweiflung hindurch und alles Gottvergessene, was in deinem Leben immer noch und ständig präsent ist. Ich trage dich zu Ende. Ich bin dir treu. Ich habe da was angefangen und ich ziehe das hundertprozentig auch durch. Ich erinnere mich an meine Versprechen dir gegenüber, dir ganz persönlich gegenüber, dass du als mein geliebtes Kind deinen Weg gehst bis zu mir nach Hause. Ich bleibe dir treu. Wenn du untreu bist, bleibe ich trotzdem treu. Denn ich kann mich selbst nicht verleugnen. Wer mit Maria singt, der singt andere Lieder wie in dieser Welt. Und in dieser Welt, eben, hey, mal hier, mal dort. Wenn, das gibt's nur im Kontext der Gemeinde, so eine Treue zu besingen und von so einer Treue zu leben. Wer mit Maria singt, singt ein Lied der Treue. Gott, du bleibst mir treu. Du bist nicht weit weg und es gibt keine Hoffnung mehr. Wie es Bette Midler singt, God is watching us from a distance. Nein, ich weiß, du bist hier. Nah, nah an meiner Seite. Und du trägst mich bis zum Ende. Ich singe mit Maria ein Lied der Treue, das es nur im Gemeindekontext gibt, in der Kirche. Nur dort gibt es diese Hoffnung. Und deswegen macht Gemeinde und Kirche einen Unterschied, total für mich persönlich. Und das letzte, der letzte Gedanke, vorletzte Gedanke, aber dann ist auch gleich Schluss, dass sie sagt, sie singt nicht nur ein Lied der Treue und ein Lied der Gnade, sondern auch ein ganz schön revolutionäres, kraftvolles Lied. Ich lese mal vor. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Sie lernt einen Gott kennen, der die Verhältnisse total umstürzt. Wenn man sie vor dieser Begegnung mit dem Engel gefragt hätte, Maria, du, wer sind denn hier die Großen? Dann hätte sie wahrscheinlich ganz schnell gesagt, wer die Großen sind, kann ich dir sagen, das ist der Herodes, das sind die Mächtigen, guck sie dir doch alle mal an, das sind die, die bestimmen, das sind die Großen, das sind die Starken, das sind die Mächtigen und die regieren hier alles. Bis zu dem Moment, wo ein Engel in ihr Leben tritt und sagt, Gott hat dich gesehen und Gott macht dich groß und du wirst groß gepriesen werden und du kannst den König der Könige zur Welt bringen. Und sie merkt, da steckt also ein Prinzip dahinter, da steckt ein Gott dahinter, der die Verhältnisse total umkehrt, der die Reichen wegschickt und die Armen sättigt und groß macht. Das Große wird klein und das Kleine wird groß bei ihm. Er wird die Verhältnisse umstürzen und er ist ein Gott, der sich nicht damit arrangiert, dass Ungerechtigkeit einfach so da ist, dass Menschen ausgebeutet werden, Menschen an den Rand gedrängt werden, dass Starke auf Kosten von Schwachen leben, dass Menschen andere misshandeln und benutzen. Er wird sich damit niemals arrangieren. Er wird die Verhältnisse umkehren und Gerechtigkeit schaffen. Und er, der Treue und Gnädige, ist gleichzeitig der, der den Sieg behält. Und Maria sagt, wow, du bist so anders. Du stellst alles auf den Kopf und du wirst den Sieg behalten. Alles wird radikal anders. Die Verhältnisse werden komplett umgekehrt. Du wirst diese Welt nicht in die Tonne kippen, in den Papiermüll, sondern du wirst sie erneuern, auf deine Art und Weise erneuern. Und ein paar Jahre später tritt dann ihr Sohn selber auf und redet davon, dass die Armen selig gepriesen werden und die nach Barmherzigkeit lechzen, sollen Barmherzigkeit bekommen. Und die an den Rand gedrängten werden gesehen. Und er predigt von denen und sagt gleichzeitig, wehe ihr Reichen, wehe ihr Mächtigen. Und sagt damit sein Programm, ich werde die Verhältnisse umkehren. Ich weiß nicht, ob das auch ein Punkt ist, warum wir haben es heute Morgen, haben wir dafür gebetet, haben wir dafür gedankt. Ich glaube, der Stefan war es, dass er in seinem Gebet gedankt hat, wo Aufbrüche sind in dieser Welt und wo Neues entsteht. Und wir sehen ein Wachstum des Christenheims, aber gleichzeitig sehen wir hier in Deutschland eher einen Rückgang, eher immer weniger. Vielleicht hängt das mit diesem Prinzip zusammen. Wir sind ein reiches Land. Die Reichen, die nichts brauchen, die keine Versorgung brauchen, keinen Bedarf haben, für die hat Gott ihnen nichts zu geben, offensichtlich. Die selber genug haben. Wieso sollten sie den kennenlernen, der sagt, ich habe genug für dich? Ich habe doch selber genug. Gott wird die Verhältnisse umkehren und Maria singt dieses Lied des Sieges in sich. Sie singt das Lied des Sieges. Es wird Gerechtigkeit entstehen und es wird alles umgedreht. Alles wird auf den Kopf gestellt in Gottes neuer Welt. Die Kleinen werden groß, die Übersehenen werden gesehen und die Reichen werden erniedrigt. Und dann wird Gerechtigkeit entstehen. Und sie freut sich an diesem Sieg, den Gott behält. Was singst du für ein Lied? Wenn du in die Welt rausguckst, sagst du, oh, alles wird immer schlimmer, guck dir die Wahlen an und Hilfe, wie wird das alles schrecklich, schrecklich, schrecklich. Dann singen wir dieses Lied der Angst in dieser Welt. Oder du lässt dich auf das Lied der Maria ein und singst voller Hoffnung und Gewissheit. Gott behält seinen Sieg und er schafft Gerechtigkeit und er dreht die Verhältnisse um. Und wir ehren den, der die Armen hoch erhöht und die Reichen erniedrigt und Gerechtigkeit schafft. Und das wird auf jeden Fall so kommen, zu 100%. Deswegen singen wir nicht das Lied der Angst dieser Welt, sondern das Lied des Sieges, des Königs der Könige. Und am Schluss ist es dann halt einfach letztlich nicht nur ein Lied der Gnade, nicht nur ein Lied der Treue, nicht nur ein Lied des Sieges, sondern einfach Anbetung. Ein Lied purer Anbetung. Wenn sie das so sagt, von ganzem Herzen preise ich dich, meine Seele erhebe den Herrn. Magnify my soul. My soul magnifies the Lord. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über meinen Gott. Mein Geist soll, meine Seele soll ihn groß machen, könnte man auch fragen. Herr, warte, der ist doch schon groß. Du kannst ihn doch nicht groß machen. Doch ich kann ihm den Raum geben in meiner Seele, der ihm allein zusteht. Von seiner Größe, die nicht beschreibbar ist und nirgends reinpasst. Ich kann ihm diesen Raum in meiner Seele geben, der ihm zusteht, der alles erfüllt und der meine ganze Aufmerksamkeit und Fokussierung bekommt. Er wird groß in meiner Seele. Ich bin total ausgerichtet auf ihn. Deswegen macht Gemeinde den Unterschied, weil sie mich da hineinzieht, in dieses ihn groß werden lassen in meiner Seele, wo meine Seele genau so Heilung erlebt und Veränderung. Und deswegen schließe ich mit dem Magnificare oder auf Englisch My soul magnifies the Lord. Und bete diese ersten Verse nochmal. Meine Seele erhebe den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seiner Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in alle kommenden Generationen. Es wäre schön, wenn wir diesen Text jetzt nicht nur, wenn wir den Text nicht nur lesen würden, sondern wenn wir es eben wie damals auch als Lied hätten. Richtig schön wäre das. Schön ist es noch, dass das tatsächlich Menschen gemacht haben, die es vertont haben. Für mich ganz persönlich mag ich total die Version von Michael Patrick Kelly, der das genau 1:1 in ein Lied gefasst hat. Meine Seele erhebe den Herrn. My soul magnifies the Lord.
My Savior, He has looked upon the humiliation of His servant. blessed. For the Almighty's done great things for me. The Almighty has done great things for me.
To his descendants forever.
The Almighty.